Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn, heißt sie heute aus dem Bukarester Funkhaus, Monika Strava am Mikrofon. Ich freue mich, werte Damen und Herren, Sie heute durch die nächste Stunde begleiten zu dürfen, denn wir wollen Ihnen wie jeden Monat die schönsten Beiträge des Wonnemonats Mai bringen. Wir berichten heute unter anderem über die besondere Tagung zum Thema, wie berichten über den Ukraine-Krieg, die feinen Unterschiede in Europa, die vor kurzem in Temeswar stattgefunden hat. Wir haben auch zwei Theaterbeiträge über die Inszenierung des Stücks Der Kurt Gott in der Regie von Alexander Hausvater am Deutschen Staatstheater Temeswar, und wir berichten auch über die Tätigkeit der Deutschen Bühne Ungarn. Dann geht es bei uns weiter mit schönen Maifesten, eines in der Pranauer Kleinstadt Petschwar in Ungarn und das andere in Schäßburg. Wir schließen dann mit einem Beitrag zum Besuch des Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow in Rumänien. In der Hoffnung, dass Sie mit uns gehen werden, wünsche ich Ihnen beste Unterhaltung. Seit 3 Monaten wütet der Krieg in der Ukraine und ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. Da stellen sich viele Journalisten die Frage, wie berichtet man verantwortungsvoll über den Ukraine-Krieg? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Oftmals ist die Quellenlage unklar. Oft lassen sich Informationen über Tote und Verwundete, über Raketeneinschläge und, um ein krasses Beispiel zu nennen, die Situation in dem vom russischen Militär umstellten Azov-Stahlwerk in Mariupol nicht objektiv überprüfen. Und dann gibt es noch selbst innerhalb der Europäischen Union höchst unterschiedliche Akzente in der Berichterstattung. Darüber haben in diesem Monat Medienschaffende aus verschiedenen europäischen Ländern im westrumänischen Temeswar gesprochen, auf Einladung des European Journalist Association. Unser Funkforum-Kollege aus Deutschland, Thomas Wagner, hat dort zugehört.
Sei es im deutschen Radio.
Bundesaußenministerin Baerbock ist in die Ukraine gereist. Erste Station ihres Besuchs.
Oder im rumänischen Rundfunk. Der Krieg in der Ukraine spielt sowohl hier als auch dort eine wichtige Rolle. Dass dabei unterschiedliche Akzente gesetzt werden, liegt auf der Hand. Wenn Bundesaußenministerin Baerbock nach Kiew reist, muss das den deutschen Nachrichten fast zwangsläufig die Aufmachermeldung wert sein. Und wenn in Rumänien immerhin 900.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland Ukraine gezählt werden, ist das dort ein wichtiger Aspekt. Allerdings, es gibt in der Art der Berichterstattung noch weitere ganz entscheidende Unterschiede.
Also ich lese auch sehr viel deutsche Medien und ich würde sagen, in den deutschen Medien finde ich mehrere Informationen und Debatten als in rumänischen Medien.
Sagt Alexandru Jadanans, Dekan der Fakultät für politische Wissenschaften, Philosophie und Kommunikationswissenschaften an der Westuniversität Timișoara. Was seiner Meinung nach dagegen fehlt, die Abbildung politischer Kontroversen.
Die Hilfe, die die NATO oder die US-Staaten gewährleisten sollten für die Ukraine. Zum Beispiel in Rumänien gibt es solche Debatten in den Medien nicht. Das finde ich in den deutschen Medien, aber in den rumänischen Medien gibt es fast keine solche Informationen.
Was Alexandru Jadanians auf eine zunehmende Kommerzialisierung und Interessensgebundenheit zurückführt. Hinter vielen Fernsehsendern stehen Parteifunktionäre als Eigentümer, viele Tageszeitungen stehen in dem Verruf, auch im redaktionellen Teil ihren parteigebundenen Eigentümern oder ihren Anzeigenkunden nach dem Mund zu schreiben.
Leider gibt es nicht mehr seriöse Zeitungen in Rumänien. Darum gibt es auch sehr viel Fake News.
Andere Länder, andere Berichterstattungssitten in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Paolo Magagnotti, Journalist aus dem italienischen Trento und Präsident der European Journalist Association, macht ergänzend ein generelles Defizit aus.
Es gibt immer Berichte über den Krieg, über die militärischen Aspekte, aber nicht so viele Berichte im Fernsehen über das soziale Leben. Wie kann man zur Arbeit gehen? Wie arbeiten die Geschäfte? Was ist mit den Schulen und so weiter? Schon etwas, aber ich würde etwas mehr über das soziale Leben, die Zivilgesellschaft Gesellschaft erfahren.
Und auch das gibt es innerhalb der EU. Länder, in denen sich Massenmedien eher schwer tun mit einer Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Beispiel Bulgarien, ein Land mit engen historischen, sprachlichen und kulturellen Bezügen zu Russland. Ivan Koichikov hat als Bulgare über Jahre hinweg im Sekretariat des Europarates mitgearbeitet und verfügt von daher über gute Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Medien in seinem Heimatland und denen in anderen europäischen Ländern. Die Massenmedien spiegeln in ihrer Mehrheit solche Ansichten wider und deshalb verhält sich unsere Regierung auch so zögerlich. Wir sind neben Orbáns Ungarn das einzige Land in der EU, das der Ukraine nicht direkte militärische Hilfe leistet. Viele Leute sagen, wir müssen uns neutral verhalten, wir dürfen Putin nicht provozieren, aber man kann sich doch in solch einer Situation nicht neutral verhalten.
You cannot stay neutral in such a situation.
Ein Gedanke, der aber von den bulgarischen Medien so gut wie gar nicht aufgegriffen werde, was nach Ansicht von Ivan Koichikov nicht für deren Qualität spreche.
Unfortunately, our journalism has gone down. Because of many reasons.
Da ist die Rede vom Niedergang des Qualitätsjournalismus in Bulgarien wegen, wie es heißt, einer ganzen Reihe von Gründen, unter anderem politische Einflussnahme. Ähnliches hört man beim Europäischen Journalistentreffen in Timișoara auch von ungarischen Kolleginnen und Kollegen, die mit eigener Stimme und eigenem Namen nicht Stellung beziehen wollen. Der Ukrainer Igor Fedik arbeitet in Kiew als Journalist und Sicherheitsexperte. Er hält die derzeitige Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine in westeuropäischen Medien zwar für umfassend, erhebt aber für die Zeit vor dem Kriegsbeginn einen schweren Vorwurf. Ein wenig sind westliche Medien auch dafür verantwortlich, was danach passiert ist. Sie haben ihren Blickpunkt von dem, was sich da an der Ostflanke der Europäischen Union abgespielt hat, abgewandt und Themen in den Vordergrund gerückt, von denen Sie und Ihre Regierungen geglaubt haben, sie seien wichtiger. Zum Beispiel die Nach-Covid-Zeit, die Transformation hin zur grünen Energie, Flüchtlingsthemen. Aber viele Medien wollten nicht diese schwierige, gefährliche Situation in der Ukraine wahrhaben und dass die Ukraine Hilfe braucht.
And that Ukraine need help.
Möglicherweise habe das gerade in Deutschland zu einer zunächst eher zögerlichen Haltung der Bundesregierung beim Thema Waffenlieferung geführt, so Fedik. Denn nur Themen, die in den Medien dominierten, fänden auch den Weg in die politische Entscheidungsfindung, glaubt der Medienmann aus Kiew. Sein Landsmann Mikhailo Samus, Leiter einer politischen Denkfabrik in Kiew, geht noch weiter. Westliche Medien spielten, trotz aller Website-Sperrungen bei russischen Oppositionellen, nach wie vor eine wichtige Rolle. Denn gerade die jungen Oppositionellen seien gewieft genug, sich trotz aller Hürden Zugänge zu den Angeboten zu verschaffen und sich übers Internet darüber zu informieren, was in westlichen Medien steht. Die meisten Menschen in Russland kennen solche Mittel und Wege aber nicht und damit falle es schwerer als noch vor Jahrzehnten, an die Inhalte westlicher Medien heranzukommen. Selbst in der Sowjetunion war es früher einfacher, die westlichen Stimmen im Radio zu finden, wie beispielsweise die BBC. Jetzt geht es zwar irgendwie mit Mühen im Internet, aber unglücklicherweise informieren sich die meisten in Russland übers Fernsehen. Und Fernsehen dort ist absolut pro-Putin. Und trotzdem, westliche Medien sind dort für viele die wichtigsten Informationsquellen.
Western Media is one of the main instruments here.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir verweilen auch weiterhin, werte Damen und Herren, in Temeswar. Der berühmte Spielleiter Alexander Hausvater inszeniert wieder am Deutschen Staatstheater Temeswar. Diesmal geht es um das Stück Der Gott Kurt von Alberto Moravia. Die Handlung spielt einige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in einem deutschen Konzentrationslager auf dem Gebiet Polens. Der Lagerkommandant zwingt seine Häftlinge dazu, die Tragödie König Ödipus von Sophokles zu spielen und sie live zu erleben, indem er sich selbst die Rolle der Götter zueignet. Die Premiere des Stücks am Deutschen Staatstheater Temeswar fand nach monatelangem Verschieben am 20. Mai dieses Jahres statt. Als beobachtender Zuschauer, sowohl bei den Proben als auch bei der Premiere, war auch unser Kollege Adrian Ardelan von Radio Temeswar dabei.
Das Deutsche Staatstheater Temeswar startete die Produktion des Stücks Der Gott Kurt von Alberto Moravia bereits während der Pandemiezeit. Die Premiere hätte Oktober 2020 stattfinden sollen, doch damals durfte man aufgrund der hohen Inzidenzwerte nur ohne Publikum spielen, sodass das Ergebnis der Arbeiten auf Video aufgezeichnet wurde. Die Proben wurden in diesem Frühjahr wieder aufgenommen. Sowohl für Dramaturgie als auch für Regie zeichnet Alexander Hausvater verantwortlich. Wichtig ist, dass in all dieser Zeit die Schauspieler die Gelegenheit gehabt haben, über ihre Rollen nachzudenken und sie besser zu verstehen. Es ist aber zweifellos eine Fortführung der Proben von damals.
Es hat sich bewahrt, weil das Stück als solches absolut fertig war.
Fügt DSDT-Schauspielerin Ida Jarczyk-Gaza hinzu, die im Stück eine der Hauptrollen spielt.
Wir hatten Proben schon bevor der Spielleiter Hausvater mit uns geprobt hat, jetzt in dieser Woche. Und du hast den Reflex der Vorstellung. Und wenn diese Vorstellung gut inszeniert ist, dann kann sich dieser Reflex auch nach 5 Jahren aktivieren. Dort ist das Geheimnis. Eine Vorstellung, die richtig aufgebaut ist, eine Figur, die du richtig aufbauen konntest, mit dem Spielleiter, mit deinen Kollegen, es bleibt irgendwo in Erinnerung. Und wenn du die Proben beginnst, die erste Probe ist dann nicht besonders gut, aber es kommt und es ist wieder hier, dann kommt der Spielleiter und passt dann auf die Details auf. Wir wussten so im großen Allgemeinen, das war die Vorstellung. Und das hat auch gestimmt, aber er hat dann gesagt, dieser Moment. Aufpassen, das müssen wir neu gestalten, frisch gestalten. Es passiert jetzt.
Die Realität des Stücks wird den Zuschauern von Anfang an klar gemacht. Der Saal ist mit Stacheldraht umzingelt, man wird mit Reichsmusik und Nazi-Parolen empfangen und man hat tatsächlich den Eindruck, dass man ein Konzentrationslager betritt. Die Rolle des Lagerkommandanten Kurt Schmidt spielt Franz Gattisch.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schon seit langer Zeit laufen in den Arbeitslagern Polens und Deutschlands im Interesse des deutschen Volkes folglich in dem der gesamten Menschheit verschiedene Experimente. Bis jetzt ist jedoch kein Experiment der Kultur gemacht worden. Heroische, starke, leuchtende und freie Menschheit, die wir alle anstreben, wird eine Menschheit ohne Morasen, ohne Gott. Weil einer solchen Menschheit jeder Mensch in allen seinen Auswirkungen ein Gott ist. Der Gott Horst, die Göttin Elisabeth, der Gott Max, Fritz.
Auch der Gott Kurt stelle ich mir vor.
Es versteht sich von selbst. Auch der Gott Kurt!
Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese dunkle Seite der Menschen. Also immer, wenn die sich zu Göttern aufspielen, dann geht etwas schief. Dann muss jemand leiden. Der Kurt, der meint, er entdeckt jetzt irgendwie eine neue Gesellschaftsform, eben wo die Moral ausgerottet ist und dann kann die Menschheit frei sein.
In der Neujahrsnacht von 1939 hatten Ulla und ich hingegen sehr, sehr viel getrunken. Ganz allein zur Ankunft des Zerstörungskrieges, sodass wir uns gegenseitig angekotzt haben. Den Tag danach sind wir in der verdreckten und verwüsteten Villa im selben Bett, einer neben dem anderen aufgewacht, nackt und verdreckt vom Kotze.
Und dann auch noch privater Herkunft. Also wahrscheinlich hat er ein bisschen privat neben der Spur gelegen und wollte das dann irgendwie offizialisieren, dann probieren, ob das auch im Großen geht. Und bedient sich dann, was ich ja ganz interessant und nicht minder tragisch finde, dass man ein Kunstwerk nimmt und es dann versucht, 1:1 umzusetzen. Also ich glaube, das ist so eine Perversion aus der Kunst in die Realität. Nicht unbedingt die feine, schöne Art, sondern eher diese von der dunklen Seite der Menschheit.
In diesem Land vollbringen wir die Endlösung der Juden, die Vernichtung dieses Volkes. Heute Abend, meine Damen und Herren, müssen wir dasselbe mit der Familie machen. Lasst uns handeln.
Kehren wir zu Ödipus zurück.
Ja, kehren wir zu Ödipus zurück.
Die Tragödie wird von Helden, von Juden dargestellt. Das Experiment besteht aus der Tatsache, dass diese Darstellung gelebt worden sein wird.
Kurts bester Freund ist der Jude Saul, ein Schauspieler, der im Lager die Rolle des Ödipus übernehmen soll. Verkörpert wird die Gestalt von Harald Weiß.
Saul ist ein Schauspieler, er ist ein junger Mann jüdischer Herkunft und hatte einen besten Freunden, einen Deutschen, Kurt. Und wie die Dinge dann aus den Fugen geraten sind, ist er letzten Endes irgendwie aufgewacht und hat sich im Gefängnis gefunden oder im Lager besser gesagt und wusste nicht, wie es dazu kam. Für Saul stellt sich eine Welt auf den Kopf im Moment, wo er all die Dinge erfährt, die in der Vorstellung von Kurt stattfinden.
Denn die Pistole schießt! Das schießt! Und du, Saul! Ich hatte die Pistole in der Hand und habe zweimal geschossen. Du bist ein Vatermörder!
Nein! Mein Vater! Das Gesicht deiner Revolver!
Es war eine sehr schwierige, sehr intensive Arbeit. Am Anfang war es mir sehr schwer, mich in dieser Rolle zu finden. Ich glaube doch, dass ich mittlerweile und dank Hausvater es geschafft habe, die Rolle mir anzueignen und sogar gefallen, wenn nicht auch sie zu lieben. Das gefällt mir am meisten an diesem Stück. Der ganze Weg bis zur Premiere, wo eigentlich kein Endziel ist, sondern erst die Strecke, von wo man dann alleine zieht und weiter an der Rolle arbeitet und an dem Stück, dass alles erhalten bleibt, dass wenn möglich noch andere Facetten, andere Emotionen, andere Reaktionen gefunden werden.
Miriam, das Leben deines Sohnes Tourette unter dich ein kulturelles Experiment unter sie lassen.
Ich tue alles. Ich tue alles nur, um meinen Sohn einmal umarmen zu können.
Miriam ist die Mutter von Saul und dargestellt wird ihre Geschichte von Ida Jarczyk-Kaza.
Ja!
Es ist schon schwer. Wir hatten da sehr oft Diskussionen. Kann eine Mutter das akzeptieren, was von ihr verlangt, was von dieser Mutter verlangt wird? Kann sie es akzeptieren? Und der Spielleiter hat gesagt, eine Mutter kann, um ihren Sohn zu retten, alles akzeptieren und auch sehr würdevoll bleiben. Ein Menschenleben zu retten, es ist nichts zu teuer. Also man kann alles einsetzen, auch dieses Problem. Also auch mit deinem Sohn werde ich gefragt. Und ich habe dann so dieses, wie kann man sowas verlangen? Und dann sage ich, ja, ja, ich kann es, denn ich habe ihn geboren und er muss leben. Und wenn das der Preis ist, dass er lebt, dann werde ich diesen Preis zahlen.
Mir wurde gesagt, dass ich, wenn ich meinen Sohn vom Tod erretten will, ich mit ihm fleischlich verbinden müsste. In seiner Baracke, im Dunkeln, ohne ein Wort zu sagen. 9-mal habe ich meinen Sohn in seiner Zelle besucht. Und jetzt erwarte ich ein Kind von meinem Kind.
Die Begegnung mit dem Spielleiter, Hausvater. Es ist nicht die erste Begegnung. Es ist immer so eine interessante Arbeit, eine Arbeit, die dich immer wegzieht und rausholt aus der Routine des Schauspielers. Meine ich, weil ich schon so sehr lange auf der Bühne stehe und weil wir dann als Schauspieler oft schnell anbieten können und er damit nicht zufrieden ist. Er damit weiß, dass das jetzt nur so angeboten wurde und er verlangt das Tiefe, das Richtige, das Wahre. Es ist qualvoll und es ist nicht immer angenehm, aber letztendlich weißt du als Schauspieler, dass du mit diesem Spielleiter eigentlich noch irgendetwas dazu gelernt hast.
Deutschland hat den Krieg verloren. Der Krieg ist verloren, aber...
Die Rolle der SS-Offizierin Elisabeth hat Tatjana Sessler-Toami inne.
Elisabeth!
Jawohl, Kurt!
Du wirst Saul nicht verurteilen. Er hat seine Rolle gespielt bis zum Ende.
Ist gut, Kurt!
Und er
Saul und Miriam, wieder in die Masse der Deportierten eintreten. Sie selbst, Deportierte, zwei Nummern unter den vielen. Kann ich mich auf dich verlassen?
Jawohl! Kurt!
Sie muss sich doppelt beweisen. Sie ist ambitioniert, sie ist fanatisch. Sie ist treu ihrem Beruf, sie ist treu der Ideologie und sie bewundert Kurt. Ja, sogar sie ist in ihm irgendwie verliebt. Ich finde es furchtbar, aber als Schauspieler muss ich diese Figur verteidigen. Und ich muss in dieser Figur das Beste und das Schönste finden, damit ich sie auch gerechtfertigt darstellen soll. Vor allem die Arbeit mit Alexander Hausvater ist faszinierend. Er verlangt von einem Schauspieler das Beste vom Besten. Und wenn manchmal der Schauspieler in seiner eigenen Welt ist und verzweifelt ist, was mache ich jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich dran bin, dann kommt er und er gibt dir diese Ruhe, er gibt dir diesen Gleitweg.
Kommandant Kurt ist tot. Er ist in der Erfüllung seiner Pflicht gestorben. Übernehme das Kommando des Lagers und als erstes erkläre ich, dass das Experiment in Form der Aufführung des Ödipus in allem gelungen ist.
Meine Sitzala, bitte den Saal verlassen, bitte. Alle kommen.
Das Stück endet ähnlich, wie es begonnen hat. Den Zuschauern wird auf einem strengen Ton zugerufen, den Theatersaal schnellstmöglich zu verlassen. Und das zählt zur Strategie des Spielleiters Alexander Hausvater, das Publikum zum Nachdenken über das Gesehene und Erlebte anzuregen.
Publikum trebuie să plece gândind că spectacolul era o întâlnire cu personaje, cu situații.
Das Publikum muss mit dem Eindruck nach Hause gehen, dass es sich mit wirklichen Personen getroffen hat und konkrete Situationen erlebt hat. Dann stellt man sich die Frage, wie hätte ich in dieser Situation anstelle dieser Personen gehandelt? Wenn wir in die Geschichte zurückblicken und an dem Punkt des Nazismus ankommen, stellen wir fest, dass dieser nie ganz verarbeitet wurde. Deswegen auch die vielen Filme und Theaterstücke darüber. Die Menschheit hat bisher keine Antwort auf die Frage gefunden, wieso Millionen von Menschen durch andere Menschen einfach ausgelöscht wurden. Solange es keine Antwort gibt, erlebt diese Frage und das darüber Nachdenken eine Kontinuität. Wieso kann so etwas ein Mensch einem anderen Menschen antun? Und wenn ein einziger Mensch so handelt, dann fällt es auch einer ganzen Nation leicht, so etwas zu tun. Wir erleben jetzt seit Monaten einen Krieg in unserer Umgebung und das verleiht dem Theaterstück neue Valenzen. Kurt und Putin sind eigentlich absolut gleich, nur dass Putin mehr Waffen zur Verfügung hat als Kurt, der ein einfacher Lagerkommandant ist und nur die Psychologie und die Gewalt auf seiner Seite hat. Wenn aber Kurt die Folge eines erbärmlichen Lebens ist, eines familiären Elends, dann macht auch die Diskussion darüber einen Sinn, dass ein Mensch wie Putin nur wegen einer abscheulichen Vergangenheit zu dem wird, was er jetzt ist. So die Schlussfolgerung des Spielleiters Alexander Hausvater.
Din cauza unui trecut teribil.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculte.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, nach Ungarn. Das Jahr 2022 ist bei der Deutschen Bühne Ungarn mit viel Kreativität, neuen Projekten und ganz viel Theaterarbeit verbunden. Melita Hengel von Radio 5 Kirchen besuchte die Deutsche Bühne Ungarn und befragte Intendantin Katalin Lotz über die vergangenen Monate, die aktuellen Aufgaben und die bald beginnende Sommersaison.
Eine ganz neue Premiere gibt uns jetzt den Anlass, die DBU wieder zu besuchen. Sprechen wir aber zuerst bitte über die Monate, die seit Januar vergangen sind. Wie war diese Zeit für die DBU?
Januar und Februar war noch von der Pandemie beeinträchtigt, was unsere Vorstellungen anging. Also wir konnten noch nicht so oft spielen, aber wir haben geprobt. Wir haben das Stück Schweres Gepäck geprobt, welches um die Vertreibung der Ungarndeutschen geht. Das ist ein dokumentarisches Theater und auch ein Audiospaziergang, nicht nur auf der Bühne, sondern in der Innenstadt von Sexart. Das war sehr aufregend und wir konnten dann dieses Stück schließlich am 19. März zur Premiere bringen. Und das ist ein sehr spannendes Format und vom Inhalt her geht es wirklich richtig an die Seele. Das spielen wir auch noch dann im Mai, Ende Mai und auch im Herbst dann weiter. Und Gruppen können auch reservieren. Also auf Anfrage spielen wir dieses Stück auch. Und nach der Premiere haben wir angefangen, an einer Komödie zu arbeiten, was am 5. Mai jetzt Premiere feiert. Und das ist von Dario Fo und Frank Rame, Bezahlt wird nicht. Und es geht darum, dass die Preise halt so hoch werden und so rasant steigen, dass die alltäglichen, einfachen Leute nicht mehr das Geld haben, die Sachen, die einfachsten Sachen zu bezahlen. Und daraus, aus diesem Problem heraus, entsteht eine Komödie. Und seit März spielen wir auch wirklich vermehrt. Also können wir jetzt mehr Vorstellungen halten und es ist wirklich, wie soll ich sagen, also wir langweilen uns nicht. Also es ist wirklich viel, wirklich bunt, was wir jetzt spielen können. Und wir haben auch sehr viele Gastspiele, auch mit den Taschentheatern-Vorstellungen, mit vielen Jugendlichen- und Kindervorstellungen. Und wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten wirklich ganz Ungarn bereist.
Ja, diese Monate waren ja jetzt schon ein bisschen turbulent, gleich mit zwei Premieren und dann noch die anderen Stücke, die man natürlich immer daneben noch spielt. Bereitet man sich schon ein bisschen auf die Sommersaison vor? Wird es etwas Besonderes in diesem Sommer geben?
Also wir spielen auf den Juni durch, also wir spielen im ganzen Juni und dann machen wir aber eine Pause im Juli und in der ersten Augusthälfte und ab der zweiten Augusthälfte spielen wir wieder. Ich habe das Gefühl, also es ist dadurch, dass der Winter so ruhig war, ist es jetzt viel aktiver, der Frühling noch aktiver als sonst vielleicht, auch der Sommeranfang. Und wir werden vielleicht wieder auch Freilicht spielen hier im Burghof, da laufen noch die Verhandlungen. Ich bin guter Hoffnung, dass die Leute Lust auf uns haben tatsächlich und dass wir dann im Juli aber uns ausruhen können.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn, sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaklick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der Wonnemonat Mai ist bei allem beliebt, vor allem wegen der vielen Feiern. Das Maiblasen und Maisingen künden jährlich in Schäßburg den Frühling an. Und auch auf das schöne sächsische Fest Maialis hat man sich in und um Schäßburg in diesem Jahr gefreut. Der evangelische Pfarrer Martin Türkönig aus Neudorf bei Schäßburg war maßgeblich an der Organisation des Maialis-Festes beteiligt. Kurz vor dem Fest sprach mit ihm unsere Kollegin Imola Makavej von Radio Neumarkt.
Sie planen dieses Wochenende noch genauer, wenn ich mich nicht irre, am 14. Ja. Mai, Maialis, Maifest in Schäßburg zu feiern. Wie stehen die Vorbereitungen?
Also die laufen jetzt auf Hochtouren. Wir haben zum Glück auch viele Volontäre, viele auch aus dem Ausland, aber auch von hier, aus der nächsten Umgebung und bereiten vor das Fest.
Worin besteht die Vorbereitung? Was planen Sie?
Das Fest wird ja auf einem Farmgelände stattfinden. Das Gelände gehört dem Verein Viazza Aresens, das Leben macht Sinn. Und dieser Verein besteht aus den Eltern und Sympathisanten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Und dieses Gelände von über 2,5 Hektar wird vorbereitet für das Fest. Das heißt, wir müssen wieder die Zäune schön streichen, wir müssen die Räume richten, wir müssen alles gut in Funktion setzen, dass ein großes Fest auch stattfinden kann.
Großes Fest? Was meinen Sie damit? Wie groß wird es sein?
Im vergangenen Jahr waren ungefähr 300 Personen. Wir laden Gäste direkt ein. Wir laden auch unsere Partner ein, die uns unterstützen. Die Eltern der Kinder und der Jugendlichen, auch Sympathisanten, das ist so der interne Kreis. Dort waren wir ungefähr auf 100 Personen, aber es wird auch zusätzlich zu einem Picknick auf die Farm eingeladen. Und zu diesem Picknick wird und zu dieser Variante des Festes wird eigentlich die ganze Stadt eingeladen. Es können vielleicht dieses Jahr etwas weniger kommen, aber es können auch mehr kommen.
Ja, interessant. Und noch ein Programm haben Sie vor, denke ich, nicht?
Ja, also wir haben noch das Programm. In diesem Jahr segnen wir ein oder wir weihen ein eine Kapelle in einer Scheune, denn wir halten in der Sommerzeit hier auch Freizeiten ab. Ferienlager halten wir hier auch ab. Es besteht diese Möglichkeit. Und dafür haben wir jetzt auch eine kleine Kapelle in einer Scheune gerichtet, die wir einsegnen. Das ist der erste Punkt. Das wird Blasmusik sein, die Gäste empfängt. Unsere Kinder, das heißt unsere Kinder mit Behinderungen, werden auch ein Theaterstück vorführen. Das wurde speziell mit ihnen vorbereitet. Nachher ist ja, wie angekündigt, Picknick. Am Nachmittag sind verschiedene Programmpunkte. Mittelalterliche Musik, Workshops, Tänze, aber auch Sport. Wir haben auch einen Volleyplatz sogar, einen Volleyplatz auf Sand. Wir haben Fußballplätze, es wird Fahrradwettbewerbe geben. Und so wird das Ganze laufen und es schließt dann ab mit einem Lagerfeuer und mit Volkgesängen am Lagerfeuer.
Wie schön das klingt. Aha.
Ja.
Nur das Wetter soll mit Ihnen halten, sozusagen.
Ja, also wir tun ja unseres und wir hoffen, dass Gott dann uns zulächelt.
Genau.
Am Samstag und das
gute Wetter. Er wird sicherlich ein lächelndes Herz haben für Sie.
Ja.
Herr Pfarrer, was sind Ihre Erwartungen von diesem Maifest? Denn seit 2 Jahren durfte man keine Feier mehr abhalten und nach der Pandemie ist das so wie ein Vulkan. Alle machen etwas Schönes.
Also ja, wir wollen ja gerne die vielen Gäste einladen, dass wir freuen an der Natur. Wir feiern ja auch sozusagen die Auferstehung der Natur.
Genau.
Das Auferstehungsfest Ostern und jetzt feiern wir einmal die Auferstehung, das Auferstehungsfest in der Natur. Dass viele kommen, sich freuen an der Natur, am Zusammensein, das ist unser Anliegen. Aber auch sozusagen, wir organisieren dadurch auch einen Tag der offenen Türen unserer Arbeit. Wir betreiben ja eine Tagesstätte und Werkstätte in Schäßburg, Weißkirch und wir werden dann auch verschiedene Filme zeigen und auch Bilder aushängen, sodass man auch unsere Arbeit kennenlernen kann dabei.
Das ist sehr gut und interessant. Ja. Haben Sie Gäste auch aus dem Ausland oder nur aus Schäßburg, aus dem Land vielleicht noch?
Ja, also wir erwarten auch Partner aus dem Ausland. Zum Beispiel kommt eine Gruppe aus Siegen, die haben sich angesagt. Es kommen auch 2 Gruppen aus Österreich dazu, die haben sich auch angesagt. Der Herr Bürgermeister hat sich einladen lassen. Wir haben auch den Repräsentanten der orthodoxen Kirche und auch der reformierten Kirche eingeladen zur Einsegnung. Also es wird sicher sehr vielfältig sein, das Fest.
Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg und es soll auch schönes Wetter sein. Meinerseits soll das so sein und viel Erfolg weiterhin.
Schön. Danke, sehr schön. Gott erhöre Ihre Bitte und wir erwarten die vielen Gäste.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Mureș. Das ist moraschwascherhediradio.ru.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Bei uns geht's nun weiter, werte Damen und Herren, mit schönen Mai-Traditionen. In diesem Jahr wurde auch in der Branauer Kleinstadt Petschwar in Ungarn erneut das Maifest gefeiert. Mit einem bunten Kulturprogramm und kulinarischen Überraschungen erwarteten die Organisatoren alle Besucher. Bernadette Gass-Bös, Abgeordnete der deutschen Selbstverwaltung, erzählte Melita Hengel von Radio 5 Kirchen über das diesjährige Fest.
Das Maifest steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto der Traditionen. Welches Programm wurde denn vorbereitet?
Ja, wir haben vieles erneuert. In den 90er haben die Mitglieder des Freundeskreises sich gedacht, dass wir doch einen Baum für die Stadt aufstellen sollten. Eigentlich gab es oder gibt es so spezielle ungarndeutsche Tradition für das Maifest in Pécsfürd nicht. Aber sie wollten einfach ein Gemeinschaftsprogramm gründen und das haben sie sehr gut gedacht und sehr gut gemacht. Aber in den letzten paar Jahren haben wir gespürt, dass es irgendwie ein bisschen leer geworden ist. Wir haben es bis jetzt immer am 1. Mai gefeiert, am Vormittag, und vielleicht war der Termin nicht so günstig oder es war einfach ein bisschen schon veraltet sozusagen. Deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir etwas Neues machen, damit wir die Leute wieder ansprechen könnten. Und dieses Ziel hat auf das Vorhaben von unserem Bürgermeister getroffen. Und er hat gemeint, wir sollten auch einen neuen Maibaum haben. Das kann man heute bewundern. Und mit dem neuen Maibaum kam die Idee, dass wir auch ein neues Maifest feiern könnten. So haben wir am 30. April, also am Vortag des 1. Mai, gefeiert. Und es ist sehr gut gelungen, also es ist sehr gut von den Leuten aufgenommen worden.
Wer alles hat mitgewirkt im Programm?
Traditionell sind die Organisatoren die Mitglieder der deutschen Selbstverwaltung von Pécsfürd und auch die Mitglieder des Freundeskreises von Pécsfürd. Aber dieses Jahr haben wir ganz viel Hilfe von der Stadt bekommen. Wie gesagt, von unserem Bürgermeister János Sadori und auch von den Mitarbeitern der Stadt, die beim Aufstellen, Vorbereiten, Liefern mitgemacht haben. Robert Hannel und sein Sohn Patrick Hannel ist jedes Jahr mit uns und sie liefern uns die Kraft für das Aufstellen mit dem Kran. Sie haben dieses Jahr auch geholfen. Und den wunderschönen Kranz auf dem Baum hat wie immer auch dieses Jahr Anni Hocklik uns gespendet.
Und natürlich ist es auch ganz wichtig, mit welchem kulturellen Programm man die Leute erwartet. Wer hat denn dort mitgemacht?
Ja, wir haben so geplant, dass wir dieses Jahr die Kleinsten einladen. Zuerst hatte eine Gruppe des Kindergartens einen auch neu gedachten Tanz vorgeführt. Das war wirklich sehr lustig. Und dann haben wir Schüler und Schülerinnen aus der Grundschule gehabt, die wunderschöne Gedichte, Geschichte vorgetragen haben, auch im Mundart. So mussten wir auch unsere Ohren spitzen. Und ein junger Herr ist noch zu den Mitwirkenden gekommen und er hat Akkordeon gespielt. Und dann haben wir einen großen Sprung in der Altersklasse gemacht und die Seniorentänzer sind noch zu uns gekommen, haben Volkstänze und auch sogenannte Freudentanz vorgeführt und auch mitgetanzt, also die Leute mit einbezogen und wir haben gemeinsam getanzt. Das war wirklich ganz lustig. Und wir haben unsere Partnerstädte gefragt, wie sie Maifest feiern und überall kam, also Bier und Wurst muss dabei sein, das gehört einfach dazu. Und deshalb haben wir diese beiden wichtigen Zutaten auch angeboten. Und natürlich war die Kapelle, die städtische Blaskapelle unter uns und haben uns in Stimmung gesetzt.
Wurden vielleicht auch außerhalb von Bier und Brezen und Wurst auch noch Traditionen aus den Partnerstädten gezeigt?
Interessant ist, dass unsere Partnerstädte mehrere hundert Kilometer weit voneinander liegen und eigentlich haben sie die gleiche Tradition, also aufstellen, den Maibaum behüten, damit die Nachbarn den Maibaum nicht stehlen. Und eigentlich ist das Programm das gleiche, also nichts Besonderes. Was interessant war, in Kösheim haben wir erfahren, das liegt in Baden-Württemberg, das ist die erste Partnerstadt von Pécsfürd. Wir werden dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum haben. Also bei ihnen war es üblich, dass die Burschen in der Nacht vom 30. auf den 1. Mai mit Kalk die Wege bestreut haben, bis zu dem Mädel, die ihnen am Herzen liegt, also die sie so sich ausgesucht haben. Und am Morgen haben die Mädchen geschaut, wo überall die Kalkwege führen. Also das war ähnlich wie bei uns, damit man mit dem Maibaum auch zeigt, wer so wirklich schön ist oder wer einfach dem Burschen gefällt.
Die Partnerstädte haben wir kurz angesprochen und das 30-jährige Jubiläum. Ist vielleicht auch in diesem Jahr ein Treffen mit diesen drei Partnerstädten geplant?
Ja, also wir erwarten eine große Delegation Anfang Juli aus der Partnerstadt Unterschleißheim. Das ist die gemeinsame Partnerstadt der Kleinregion. Also jetzt sind es 24 Dörfer oder Gemeinden, die mitmachen. Sie kommen am Anfang Juli und wahrscheinlich im Herbst, der Termin ist noch nicht ganz festgelegt, kommt eine Delegation aus Gürsheim zu uns und wir werden dieses 30-jährige Jubiläum sehr schön feiern. Und natürlich aus Hausmannstätten, aus der österreichischen Partnergemeinde, kommt auch eine Delegation. Dieses Jahr kommt die Kameradschaft und sie werden im August bei unserem Spätschoppen mitmachen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit unserem letzten Beitrag verweilen wir heute, werte Damen und Herren, in Bukarest. Bundesratspräsident Bodo Ramelow unternahm diese Tage einen Arbeitsbesuch in Rumänien. Begleitet wurde er von einer großen Wirtschaftsdelegation aus Thüringen, die Möglichkeiten einer vertieften wirtschaftlichen Zusammenarbeit ausloten wird. Am Montag traf Bundesratspräsident Ramelow in Bukarest den Senatsvorsitzenden Florin Câțu, den Abgeordnetenhausvorsitzenden Marcel Ciolacu und den Regierungschef Nicolae Ciucă zu politischen Gesprächen. Im Anschluss daran traf der Bundesratspräsident auch mit Leitung und Studierenden der Universität Bukarest zusammen. Dabei erfolgten unter anderem die Verlängerung des Erasmus-Kooperationsvertrages zwischen der Hochschule Nordhausen und der Universität Bukarest und des Erasmus-Kooperationsvertrags zwischen der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität Bukarest. Am Abend war Bundesratspräsident Ramelow Ehrengast beim Empfang in der Residenz des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien, Dr. Per Gebauer, wo er eine besondere Rede zum Thema Zusammenhalt hielt.
Es ist mir eine große Ehre, heute in Rumänien sein zu können und sein zu dürfen. Bundesrat ist in Deutschland die zweite Kammer. Das ist die Vertretung der Bundesländer, der 16 Bundesländer. Und ich komme aus einem der kleinen Bundesländer und wir rotieren einmal im Jahr. Und zurzeit ist eben ein etwas kleineres Bundesland in der Ratspräsidentschaft dran. Und weil wir bekanntermaßen beides sind, West und Ost in Deutschland, habe ich für mich das Motto gewählt, zusammenwachsen im Jahr meiner Bundesratspräsidentschaft. Und deswegen hatte ich mich entschieden, als die Frage war, welche Staatsbesuche werde ich machen, war einer meiner ersten Wünsche Rumänien, weil ich unter dem Aspekt des europäischen Zusammenwachsens neugierig war, auf die Systematik, wie in Rumänien miteinander Politik entwickelt worden ist. Diese Entscheidung war, bevor Herr Putin sich entschieden hat, die Ukraine mit einem völkerrechtswidrigen Krieg anzugreifen. Also ich war vorher schon neugierig, weil ich in Rumänien lernen wollte, wie sie die Situation der Transformation geschafft haben, wie sie ihren Platz in Europa sich erarbeitet haben. Das hat mich vorher schon neugierig gemacht. Und deswegen will ich das ausdrücklich nochmal so ausführen. Das Zusammenwirken in Ihren Parlamenten zwischen der ersten und der zweiten Kammer, zwischen Exekutive und Legislative ist etwas sehr Besonderes. Der Umgang mit Ihren Minderheiten ist etwas, was mich sehr neugierig gemacht hat. Der jüdische Vertreter, den deutschen Vertreter, den ich vorhin schon traf, und die ungarischen Vertretung, die mit in der Regierung jetzt eingebunden ist. Alles das sind spannende Fragen für ganz Europa. Das ist nicht nur eine binnenrumänische Betrachtung, sondern eine gesamteuropäische Betrachtung, weil wir überall diese Fragen aktiv angehen müssen und auch leben müssen. Das verstand ich unter dem Begriff zusammenwachsen. Nach dem ungeheuerlichen Überfall der russischen Armee auf Befehl von Herrn Putin gibt es einen zweiten Grund, warum ich jetzt hier bin. Ihnen allen zu danken für das, was Sie an Solidarität im Moment für die angegriffenen Menschen in der Ukraine leisten. Es ist eine ungeheure Leistung, die in Rumänien gerade erbracht wird, deutlich über 1 Million geflüchteter Menschen zu versorgen, aufzunehmen, ihnen die Möglichkeit zu geben, nach Europa auch zum Teil weiterzureisen. Damit sind Sie ein ganz hervorragender Nachbar und einer, der Solidarität zeigt. Und damit verbunden sind all die Fragen, die mir heute meine Gesprächspartner ganz klar signalisiert haben. Wir müssen europäisch zusammenhalten, damit wir Herrn Putin nicht den Eindruck erwecken, als ob wir schwach wären, als ob wir uns verkriechen würden, sondern dass wir deutlich sagen, diesen Krieg darf er nicht gewinnen. Und daraus ergibt sich eine ganze Menge an gemeinsamen Fragen, die ich hier spüre, dass es drängende Fragen sind, die wir alle beantworten müssen. Wie überwinden wir die Erpressbarkeit bei Energie? Das ist eine europäische Aufgabe, die wir jetzt angehen müssen. Ausstieg aus der fossilen Energie und Schluss mit der Dekarbonisierung, Schluss mit dem Verbrennen von Erdöl oder Erdgas und immer in der Hoffnung, dass man es preiswert aus Russland kriegt. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht, weil wir kaufen den Krieg damit ein. Und wenn wir dann in regenerative Energien einsteigen, in moderne, intelligente Formen der Energienutzung und auch der Digitalisierung, der Verbindung, die damit erfolgt, sind wir auf dem Weg der Modernisierung. Und da gibt es Themen, die Sie in Rumänien längst angefangen haben zu erledigen. Da haben wir noch ein paar dicke Bretter in Deutschland zu bohren. Und da will ich ein Beispiel sagen. Aus der Ukraine kommen jetzt viele junge Kinder, schulpflichtige Kinder. Und das Erstaunliche ist, ab Klasse 6 haben die einen digitalen Unterricht, den wir uns in Deutschland noch nicht mal vorstellen können. Wir begleiten gerade in unseren Schulen junge ukrainische Schüler im Abitur, im ukrainischen Abitur. Warum sollten wir uns nicht überlegen, auf ähnlichen Plattformen, Digitalplattformen, den Menschen, die in Deutschland als Menschen aus Rumänien leben, immerhin 1 Million, deren Kinder helfen, dass sie ihr Rumänisch sprechen, damit sie mit den Eltern oder Großeltern in ihrer eigenen Sprache sprechen können. Insoweit haben wir allen Grund, auf die Vielfältigkeit genau hinzuschauen und das Unterschiedliche als Chance für uns alle zu begreifen. Da bleibt dann mein Satz, zusammenwachsen zum Zusammenwachsen. Insoweit bin ich hier, um bei Ihnen zu lernen. Und deswegen, ich bin in der Mitte Europas. Und manch einem in Brüssel oder Umgebung muss man das manchmal erklären. Und so grüße ich Sie aus dem ehemaligen Teil der DDR und heute dem starken Teil in der Mitte Deutschlands, dem wunderbaren Thüringen, und lade Sie gerne auch zu uns einmal ein. Und um den Werbeblock abzuschließen, wir wollen mit Hochschulen Kooperationen eingehen, wir werben für Städtepartnerschaften, wir werben für Schulpartnerschaften und unsere Unternehmen sind auch willens und bereit, mit ihren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Damit sind wir wieder beim Zusammenwachsen. Ich schließe mit den Worten, dass wir den Hass, der gerade mit Panzern in die Welt gebracht wird, dass wir diesem Hass nicht das letzte Wort geben lassen dürfen. Dass wir die bunte Vielfalt auch Ihres Landes diesem Hass entgegenstellen. In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft.
Die Reise führte weiter nach Temeswar. Hier traf Bundesratspräsident Ramelow Bürgermeister Dominik Fritz und Vertreter der Präfektur und des Kreisrats. Außerdem kam er mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Minderheit zusammen. Er nahm an einer Kulturveranstaltung der Partnerstädte Gera und Temeswar teil und besuchte das deutsche Unternehmen Continental Automotive Rumänien. Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als deutscher Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin.
Und hiermit sind wir nun, werte Damen und Herren, am Ende der Mai-Ausgabe des Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Wir erwarten Sie, werte Damen und Herren, natürlich auch Ende Juni zu unserer Gemeinschaftssendung mit den spannendsten Beiträgen des Monats Juni. Aus dem Bukarester Funkhaus bedankt sich nochmals Monika Strava Mikrofon im Namen all meiner Kollegen für ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Monat Juni mit viel Gesundheit, Schaffenskraft und Freude. Bis bald, alles Gute, auf Wiederhören.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.